Hallo und herzlich willkommen bei unserer ersten Folge Mensch Manu. Und der Markus und ich haben uns gedacht, wir nehmen uns hier Zeit, um uns mal eigentlich einfach auszutauschen über so Themen, die bei uns im Alltag hochkommen und über die wir einfach quatschen wollen. Und ich war heute im Auto unterwegs und habe mir gedacht, eine Frage bzw. ein Thema wird mich mal...
Wart doch noch kurz. Die wissen doch gar nicht, wer wir sind. Erzähl doch mal, wer bist du überhaupt?
Ja, ich bin immer, du weißt, tief rein, ja?
Ja, aber erstmal ein kleines Vorspiel, würde ich sagen. Also, Manu, wer bist du überhaupt? Stell dir doch einfach mal kurz vor.
Also ihr merkt, bei uns wird es locker und lustig. Also ich bin der Manuel, bin Experte fürs Thema Kundenbindung und habe mich spezialisiert darauf, wirklich diesen Bereich für euch abzudecken, wenn du den ersten Kontakt mit dem Kunden hast, bis 5 Jahre nach der Buchung und darüber hinaus, dass es erstens für die Kunden ein richtig geiles Erlebnis ist und dass die unheimlich lange bei dir bleiben. Und das Ganze mache ich in der 1:1 Beratung oder in der Online-Beratung und ganz viel mehr erfahrt ihr ja eh dann später noch im Podcast. Ja, Markus, aber dann stell du dich bitte auch vor.
Auf jeden Fall. Mein Name ist Markus Mensch und ich mache nichts anderes als organischer Markenaufbau. Seit 2007 begleite ich meine Unternehmer darin, ihr Marketing selbst zu machen. Ich habe Marketing-Online-Mentoring, das heißt von Social-Media-Marketing bis Pressearbeit, lernen meine Kunden in 12 Monaten alles, was sie brauchen. Wir erstellen gemeinsam eine Blaupause und danach sparen sie Werbekosten ein. Agenturen und Dienstleister brauchen sie nicht mehr. Ihre Reichweite ist verdoppelt und ihr Umsatz auch.
So, darf ich dir jetzt meine Frage stellen?
Ja, bitte.
Es brennt mir ja, du weißt, es brennt mir ja nur in den Fingern. Mich wird das mal so riesig interessieren, weil ich saß heute im Auto und wir haben in der Früh ein Netzwerkfrühstück gehabt und uns ausgetauscht und dann war ich schon so in diesem Unternehmermodus. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, was macht denn eigentlich deiner Meinung nach einen Unternehmer aus? Ist es vorbestimmt, dass man Unternehmer wird, also selbstständig wird und rausgeht? Oder glaubst du, kann man das erlernen und werden? Oder ist man das so im Inneren, in der Motivation drinnen?
Ich glaube, dass es im ersten Schritt schon darum geht, dass man es erlernt. Aber wenn man es in die Wiege gelegt bekommt, dann erlernt man es ja im Kindesalter. Das heißt, man erlernt das Unternehmertum auf jeden Fall. Die Frage ist das, lerne ich es von Kind auf an oder bringe ich es mir später bei, wenn ich dann irgendwann mal den Schritt vom Angestellten zum Unternehmer gehe?
Aber erzähl doch mal, ich kenne dich ja jetzt doch ein bisschen genauer, unsere Podcast-Hörer ja noch nicht. Du kommst ja aus einer Unternehmer-Family. War das für dich dann herausfordernd eigentlich, wenn man so Kind von einem Unternehmer ist, dass man sagt, muss man da dann auch so werden? Also ist das dann schon so ein Druck auch?
Also es war vollkommen klar, dass ich niemals Angestellter sein möchte. Also ich weiß nicht warum, aber es ist halt, eigentlich ist es klar, du willst ja das Bild auch leben, was dir vorgelebt wird. Und ich fand das schon alles sehr nice, wie meine Eltern auch gelebt haben. Mein Problem war vielmehr, dass ich ja mich entschieden habe, irgendwann den elterlichen Betrieb zu verlassen. Und dann hatte ich den emotionalen Druck, den ich mir selbst gemacht habe, mindestens genauso erfolgreich zu werden, wie wenn ich die Firma meiner Eltern übernommen habe. Das heißt, ich habe einen ganz anderen Druck. Und viele, die natürlich generationsübergreifende Betriebe haben, haben diesen Druck, dieses sich selbst verwirklichen wollen, innerhalb des Betriebes was Eigenes aufzubauen. Das sind ganz andere Baustellen. Sag ich mal, es hat mit Unternehmertum nichts zu tun. Ich glaube, die meisten wollen wahrscheinlich auch Unternehmer sein, weil sie es nicht anders kennen. Und wenn sie dann mal angestellt sind, also ich war ja angestellt eine Zeit lang in meinem Leben und ich habe dann schon gemerkt gehabt, es hat Vorteile, Angestellter zu sein. Aber gleichzeitig bist du halt auch nur Angestellter. Und es hat alles Vor- und Nachteile. Für mich war das weder wirtschaftlich ein Modell, was aufgeht, noch auch mit der Freizeitgestaltung überhaupt ein Modell, was für mich interessant ist. Weil ja, du arbeitest vielleicht als Angestellter weniger, aber du musst halt dann arbeiten, wenn du eingeteilt wirst. Und ich kann halt jetzt sagen, dann verdiene ich halt kein Geld, worst case, aber ich habe dann frei, Punkt. Ich kann abwägen, was ist mir wann wichtiger. Und das macht viel Freiheit aus, selbstbestimmt seinen Tag zu planen. Aber ich weiß, ich habe viele Mitarbeiter betreut, wo ich noch Angestellter auch war. Das ist eine Verantwortung, die, glaube ich, die wenigsten auch aushalten, muss man auch ganz klar sagen.
Ja, das merkst du ja auch, dass viele rein starten und dann irgendwie wieder aufgeben oder aufhören. Also ein Freund von mir hat auch gesagt, ich war einfach nicht bereit, diesen Preis zu zahlen, den du ein Jahr gezahlt hast, nämlich ein Jahr wirklich alles komplett abzudrehen und mich mal nur auf das Business zu konzentrieren. Danach lief es super, aber dieses eine Jahr durchziehen, das ist, glaube ich, für viele schon einfach eine große Hürde.
So. Ja, aber wenn ich so denken muss, dann muss ich mich hinterfragen, ob es richtig ist. Also ich arbeite ja am Ende des Tages faktisch 2,5 Tage in der Woche. Das klingt immer alles super fancy und alle feiern das auch voll. Aber auf der anderen Seite, ich habe jetzt am Wochenende wieder 2 Tage durchgearbeitet. Das waren 10 Stunden am Stück. Die meisten sagen, oh, am Wochenende, oh, 10 Stunden am Stück. Ja, es war anstrengend und es war auch jetzt nicht irgendwo, dass ich sagen würde, genauso entspannt bin ich danach aus 2 Tagen Wellnessurlaub. Aber es ist part of my business, part of mein Leben und ich liebe mein Leben und ich würde nichts auf der Welt eintauschen wollen. Und das ist die Situation immer, wenn ich so mir ein Lebensumfeld geschaffen habe, dass ich mich jetzt ein Jahr zusammenreißen muss. Nee, du musst dich dein Leben lang zusammenreißen, denn jedes Jahr musst du deinen Umsatz aufs Neue schaffen, eigentlich sogar steigern. Weil wir haben Inflation, wir haben immer mehr Ausgaben, du musst Investitionen tätigen. Also das heißt, Umsatzstillstand ist ja auch Unternehmensstillstand. Und deswegen glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, hier an der Stelle zu sagen, ich muss da mich irgendwie jetzt mal zusammenreißen. Es ist, entweder will ich das oder es ist besser, Angestellter zu sein. Ich bin relativ straight, was das Thema angeht.
Ja, finde ich lustig.
Ja, aber weißt du, ich sehe halt auch so viele schon, die in den letzten Jahren nicht betreut habe. Und alle haben eine gute Idee und alle haben sie auch eine tolle Inspiration oder auch die meisten haben auch ein gutes Gewissen und sie wollen die Welt wirklich verändern. Aber nur wollen reicht halt nicht. Und
ja, du musst halt schon den Arsch hochkriegen und also ich bin ja so, wir sagen das ja zum Spaß immer so zwischen uns beiden. Ich bin so der Konservative, so Frau, Haus, ein Unternehmen aufgebaut und ja, die Kinder fehlen noch so auf die Art, aber ich bin so der Workaholic, weil ich mich da halt auch so richtig gern mal wo reinsteiger. Und natürlich ist das nicht jedem sein Fall, dass man sich so voll reingibt und voll reinsteigert, aber jeder hat ja auch einen anderen Antrieb und ein anderes Ziel im Kopf, finde ich. Also ich glaube schon, dass mit dem Ziel sehr viel sich auch an deinem Typ ändert, finde ich. Weil ich kenne halt viele, die sagen, ja, reich werden möchte ich natürlich, aber ich möchte halt nichts dafür tun. Ist auch möglich. Aber du musst halt schon, irgendwas musst du letztendlich tun. Also die Motivation muss halt schon in die richtige Richtung gehen, finde ich.
Ja, also ich sehe es halt so ähnlich wie bei mir und Sport. Ich hätte auch gern ein Sixpack, aber halt auch würde nichts dafür tun wollen. Also zumindest nicht das, was nötig ist dafür. Das ist jetzt die Thematik. Wir wissen eigentlich alle, was wir wollen und wir wissen theoretisch auch, wie es funktioniert. Manchmal braucht man Motivation von außen, sei es jetzt durch einen Business Coach oder durch einen Personal Trainer. Und dann kommt man auch in die Umsetzung. Aber wie viel ist man bereit, dann auch dazu zu geben, um das Ziel zu erreichen? Und da scheitern die meisten. Daran scheitere ich mit meinem Sixpack. Sagen wir es mal so aufs Punkt. Weil ich weiß ganz genau, was ich machen müsste und was das für eine ewige Reise wäre. Und dann denke ich mir lieber, ach, was soll's. Bleibe ich so, wie ich bin, habe ein geileres Leben. Und so kann man es ja auch im Unternehmertum sehen.
Ja, du sagst es. Finde ich genauso. Finde ich cool.
Aber was war dein Impuls? Dein Impuls, als du gesagt hast, jetzt machst du dich selbstständig?
Das ist eine witzige Frage, weil genau das habe ich mir heute im Auto diese Frage gestellt. Weil ich
so
überlegt habe.
Du bist im Auto, merke ich gerade. Du bist viel zu oft im Auto. Mensch, Manu.
Ja, ich liebe es. Weißt du, ich bin am kreativsten im Auto. Ich kann am besten verkaufen im Auto. Ich habe die geilste Zeit mit meiner Frau gemeinsam im Auto, wenn wir irgendwo
hinfahren. Das ist also nicht jugendfrei hier. Müssen wir aufpassen,
schon noch
dass es später problematisch hier wird.
Das ist schon, also jugendfreies, tolles Autofahren, okay? Also wir fahren einfach wirklich gern, weil wir haben uns beim Autofahren kennengelernt. Und das ist so für mich dieses, da schweift mein Kopf ab und andere meditieren, ich fahre mit dem Auto.
So. Wir sollten uns abstimmen, wenn du auf der Autobahn bist.
Okay, passt. Wir machen mal den nächsten Podcast on the fly.
Damit ich dann nicht fahre, wenn du fährst. Wenn du meditierst während der Autofahrt, klingt das alles ein bisschen crazy bei mir hier.
Ja, aber mir kommen halt da die geilsten Ideen. Und dann bin ich so da gesessen und ich habe mir auch so die Frage gestellt, warum eigentlich jetzt, also warum zuerst selbstständig und warum dann Unternehmer? Also was war so dieser Weg auch? Und ein Ding, das mir als allererstes eingefallen ist, ist das Thema, das ich jetzt habe, Kundenbindung, Verkauf, Kundengewinnung, das wurde mir in die Wiege gelegt. Weil meine Mama ist Verkäuferin von Herzblutverkäuferin. Also die war immer schon angestellt als Verkäuferin im Einzelhandel und die liebt das. Also bis jetzt, die geht auch so spät wie möglich in Pension, weil die liebt das zu verkaufen. Und ich habe als Kind Flohmärkte veranstaltet. Und ich habe wirklich nicht da so 20 Euro verdient, sondern 800 Euro als Kind an 2 Tagen. Weil ich da draußen auf der Straße einen Flohmarkt gemacht habe, im Radio angerufen habe als 8-Jähriger, hallo, ich bin der Manuel und ich habe einen Flohmarkt, ich stehe am Ignaz-Rieder-Quai und jeder, der vorbeikommt, kann gerne vorbeikommen und die haben das eine halbe Stunde später im Radio gesendet. Und dann standen die Leute da und haben mir irgendwelche alten Sitze und was auch immer abgekauft mit 8 Jahren. Und dann habe ich an so einem Wochenende 800 Euro reingespielt und das wurde mir in die Wiege gelegt. Dass ich das selbstständig tue, hätte ich nie geglaubt am Anfang. Also ich habe mich als Angestellter nicht wohlgefühlt.
Jetzt haben wir wieder eine Gemeinsamkeit. Ich war auch ein Hardcore-Flohmarktgänger.
Echt, also, oder?
Ich bin damals mit dem Fahrrad bepackt, wie so ein Zigeuner bin ich bepackt mit diesem Rad, dass es überhaupt ausgehalten hat im Nachhinein. Am Anfang noch mit Decke, später habe ich sogar einen Tapeziertisch noch aufs Fahrrad geschnallt und habe dann im Endeffekt bei allen Verwandten, die es gab, allen Freunden, die es gab, habe ich die Keller entrümpelt. Ich habe jeden um irgendwelche Sachen gebeten, weil im eigenen Haus
das nicht gibt's nicht.
War. Und habe da wirklich jeden Samstag war ich eigentlich am Flohmarkt und dann an den großen Flohmärkten, wo es ganze Freitag, Samstag, Sonntag war. Und dann später mit Auto ging das ja noch massiv los. Also habe ich ja den Lieferwagen von meinem Vater in der Firma mitgenommen. Der war bis oben hin gesteckt. Ich bin immer zurückgekommen, der Wagen war immer noch voll. Und allem hast du überhaupt was verkauft. Aber es war halt so immens viel Ware, die ich immer mit mir rumgeschleppt habe. Das war krass. Also Flohmarkt war damals auch eine Money-Making-Machine. Damals war es
immer so noch D-Mark. Was gibt's eigentlich bei uns, was wir nicht beide machen?
Oh, ich wüsste vieles, was aber alles nicht jugendfrei ist.
Okay, ja, vielleicht. Ja, okay. Aber ich meine mal so, also ich finde das echt, also das haut mich jedes Mal um, egal ob wie wir bei dir in Dubai waren und gemeinsam essen waren und gequatscht haben, wo ich mir gedacht habe, das gibt's nicht, das habe ich auch gemacht. Also ich finde das so witzig und ich glaube, dass das so Parallelen sind, auch wenn du als Junge, also kleiner Junge noch solche Erfahrungen machst, dass dich das schon in eine Richtung prägt, auch unterbewusst, die du nicht mitbekommst, warum du dann Unternehmer oder selbstständig wirst. Und dann findet sich dieser Weg. Ja, aber weil du mich eigentlich gefragt hast, wie kam dieser Sprung in die Selbstständigkeit aus meinem Hobby? Weil mein erstes Unternehmen habe ich ja mit 18 Jahren angemeldet. Ich bin im Juni 18 geworden und im August habe ich mein Unternehmen angemeldet und war dann als Fotograf selbstständig, weil ich mein Hobby einfach zum Beruf gemacht habe. Und die Beratung hat mich gefunden. Die habe nicht ich mir ausgesucht, die hat mich gefunden. Und dann bin ich da halt immer besser geworden. Ja.
Schau an. Aber ich glaube auch, dass viele Menschen, die man im eigenen Umfeld hat, je älter man wird, selektiert sich das Ganze ja auch, hat logischerweise viele Gemeinsamkeiten, weil man ja immer weniger mit Menschen sich umgibt, mit denen man nicht klarkommt. Also ich erinnere mich ja auch an früher, mein Freundeskreis war riesig. Also wir sind früher, wenn wir auf Partytour gegangen sind, ich habe immer Leute gekannt, es waren immer Menschen um mich rum, wir waren immer eine Gruppe von 5, 6 Leuten, die unterwegs waren. Das heißt, davon mussten mindestens 5, 6 andere, konnten ja nicht mit. Das heißt, es war ein riesen Freundeskreis damals, und heute habe ich so Unterschied zwischen Freunde und Businessfreunde, und die ticken alle gleich, weil ich aber auch mit allen anderen nicht mehr klarkomme. Also ich merke das auch.
Die sortieren sich selbst aus.
Ja. Und deswegen hat man, glaube ich, auch viele Gemeinsamkeiten, die automatisch, weil vieles davon ja auch der Weg dorthin ist, dann im Endeffekt auch Training, sage ich jetzt mal. Flohmarkt ist ein gutes Training.
Oh ja. Oh ja, weil da lernst du verhandeln, du lernst Preisstrukturen, Upselling. Also eigentlich ist das Geilste, was du tun. Also wir könnten mal so ein Verkaufsseminar am Flohmarkt aufbauen. Das wäre mal geil.
Wäre so lustig, ja.
So ein Flohmarkt, weil das könnten wir mal nach einem Excellence Weekend machen. Dann noch, ja, wenn die Energie reicht von dir, machen wir zuerst einen Wellness-Tag und dann 2 Tage Flohmarkt-Training in Regensburg.
Aber es ist tatsächlich so, also das ist tatsächlich wahr. Ist sehr lustig. So, habe ja lange nicht mehr an diese Zeit zurückgedacht, muss ich zugeben.
Ja, cool. Das heißt, du bist aber da schon Auto gefahren, hast du gesagt?
Ja, dann später. Also angefangen habe ich noch als Kind, wirklich ganz, ganz klein, mit dem Fahrrad. Dann später dann wirklich immer größer geworden, dann irgendwann mit dem Auto und dann irgendwann nur noch mehr die großen Flohmärkte, die 3-Tages-Flohmärkte nur noch mehr gemacht dann. Klar, weil als Angestellter war es dann auch schwierig, jedes Wochenende frei zu bekommen. Und dann habe ich mich dann die Wochenende freigeben lassen, wo ich dann die 3-Tages-Flohmärkte hatte. Und da musste auch Umsatz gehen. Also ging auch Umsatz. Also wirklich gut verkauft, aber auch gut aussortiert. Auch hier überlegt, welche Waren nimmst du mit? Wie wird es präsentiert? Wie machst du das Framing? Wie machst du den Verkauf? Wie rechtfertigst du dich, wenn der Preis höher ist, als er ausgeben will? Wie holst du ihn trotzdem zurück? Wann gibst du einen Verkauf geschlagen und gehst dir runter? Also im Endeffekt all das und natürlich auch das Lernen von Ablehnung. Ein Nein ist vollkommen okay.
Ich muss mir das jetzt aufschreiben. Sorry, dass ich das Handy in die Hand nehme. Aber ich muss mir das jetzt aufschreiben, dass meine Mama am Abend schaut, ob es da noch ein Foto gibt, weil ich brauche das.
Ja, also Fotos gibt es von mir, glaube ich, nicht. Weil meine Eltern fanden das zwar alle ganz lustig, aber ich glaube, die hat das nur wirklich, also ich meine, der Bub war aufgeräumt, so nach dem Motto, der Keller war leer. Mir hat es, glaube ich, nicht gebraucht.
Du, die Aussage war ja bei uns immer so, also die erste Aussage mit diesem ersten Flohmarkt war so, dass meine Mom gesagt hat, du, denn alles, was du verdienst, ist dein Taschengeld. Und ich habe damals Taschengeld bekommen, 5 € im Monat. Und dann stand ich da 2 Tage vorne und komme mit 800 € zurück in dieser kleinen, kennst du diese Gelddosen? Die habe ich vollgepackt. Und sie so, wie, du hast jetzt 800 € in 2 Tagen gemacht? Sag ich, ja, das hat funktioniert und die Tische waren leer. Ja, also, oh Gott, ich muss da ein Foto raussuchen. Geil, geil. Weil du das jetzt angesprochen hast, mit den Freunden, Geschäftspartnern, auch mit dem Umfeld. Ich habe das damals so ein bisschen analysiert für mein Buch, weil ich gesagt habe, welche Menschen verlierst du denn auch auf dem Weg? Und hast du viele, also hast du auch dieses Gefühl, dass wenn jemand geht, dass jemand anderes kommt, aber dass sich das so wie so ein Handshake teilweise ablöst, weil ich habe das bei mir gemerkt, dass das schon oft so ist, dass der eine geht und dann jemand anderes kommt, so den Platz einnimmt.
Also ich sage jetzt mal in den Schlüsselpositionen ja, jetzt in der Masse nicht, weil ich habe jetzt deutlich weniger Freunde, als ich mit 18 hatte.
Ja, ich auch.
Aber ich hätte auch die Zeit gar nicht mehr dafür. Und ich hätte auch die Muse gar nicht mehr dafür. Also das muss man ja auch so zugeben. Mein Leben hat sich einfach verändert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt die Dramen in meiner aktuellen Freundessituation, Freundeskreissituation, das jetzt nochmal mal 3, viel zu anstrengend. Nee, also passt schon. Nee, also ja, aber prinzipiell ist es schon so, wenn man sagt, so boah, also auch gerade bei Mitarbeitern, wenn man so sagt, boah, jetzt geht der Mitarbeiter und manchmal zieht man ja auch Mitarbeiter mit, obwohl man weiß, sie sind eigentlich in der falschen Position und dann traut man sich endlich den Schritt zu gehen und sagt, mein Gott, dann ist die Mitarbeiter halt weg, die Person, und dann Worst Case mache ich selbst. ich habe es nie selbst machen müssen. Es kam kurz darauf immer irgendjemand, der dann diese Lücke gefüllt hat. Und das ist ja das typische Motto, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Und was mir aufgefallen ist, die neue Tür war selten schlechter als die alte. Und das ist so ein faszinierendes Punkt. Man hat zwar immer Angst, dass man diesen Schritt geht, das verstehe ich auch, weil mir geht es auch manchmal so, aber eigentlich ist es immer besser geworden.
Ja.
Für alle, die jetzt nicht sehen, wir hängen nicht, sondern Manuel denkt nach.
Also ich denke nicht nach, ich habe das einfach auch jetzt von dir so, ich sehe das ziemlich ähnlich, ja, also dass einfach sich auch diese Bereiche ändern und auch bei mir diese Business-Freundschaften dazugekommen sind, wo du sagst, das ist ein Mensch, der versteht dich nicht nur privat, sondern auch unternehmerisch. Mit dem gehst du jetzt vielleicht nicht am Abend in die Bar und trinkst was, sondern du triffst dich immer wieder, du gehst dann vielleicht auch mal was essen und bist unterwegs, aber das ist eine andere Ebene an Freundschaft und an Partnerschaft dann. Also ist bei mir auch so.
Ja, und das ist auch vollkommen okay und das ist auch das Wichtige. Man redet immer mit den Menschen, wo die gleichen Interessen hat, und ich weiß noch, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, ich saß mit meiner damaligen besten Freundin am Tisch. Das war so das erste halbe Jahr und dann hat sie sich beschwert, dass ich nie Zeit hatte. Dann sage ich, ja, Mai, habe etwas zu tun. Und dann erzählt sie mir irgendein Drama von irgendwelchen Gucci-Schuhen, die nicht lieferbar waren. Und in meinem Kopf dachte ich mir, scheiße, nächste Woche muss ich da die Krankenkassen überweisen und Finanzamt, ah, leck mich am Arsch. Und ich habe dann gemerkt gehabt, dass meine Sorgen, die früher auch waren, irgendwelche Schuhe nicht zu bekommen, irgendwelche Gästelisten, irgendwelche Einladungen zu Partys, plötzlich nicht mehr relevant waren, sondern ich hatte dann plötzlich andere Themen und ich habe dann gemerkt gehabt, dass ich auch kaum noch über was anderes reden konnte, als über Sachen, die in meiner Arbeit stattgefunden haben. Und das war dann auch so der Moment, wo ich gemerkt habe, du hast fast nur Unternehmer als Freunde, weil du einfach sozial inkompetent wirst, habe ich das Gefühl. Weil du hast natürlich nur noch mehr Themen wie, also auch wirtschaftliche Themen. Wenn ich über Investitionen rede, da gucken mich ja Menschen an, die irgendwie angestellt sind, wie kannst du nur so viel Geld ausgeben? Ich sage, naja, aber muss ich irgendwann meine Rentenversicherung vorsorgen? Also muss ich ja irgendwann meine Immobilie kaufen oder was?
Aber ich glaube auch, Unternehmer sind direkter. Also ich glaube auch, dass dieses Thema, dass du dir halt direkt ins Gesicht sagst, was du davon hältst oder nicht, da sind Unternehmer, finde ich, viel direkter. Und ich glaube, dass du dadurch schon viel aussortierst. Und dass das viele nicht verstehen. Und so wie du sagst, natürlich Investitionen. Hey, wenn ich sage, hey, ich hole mir da jetzt ein Auto oder ich hole mir jetzt ein Büro und da zahle ich 2000 Euro Miete im Monat. Dann schau, wie, 2000 Euro Miete, das zahle ich ja nicht mehr für meine Wohnung oder für mein Haus oder was auch immer. Ja, aber es rentiert sich unternehmerisch. Also das ist diese Rechnung versteht ein Angestellter meistens nicht und tut sich dann schwer und dann heißt ja, du bist ja eh immer nur am Arbeiten und du bist ja eh immer nur besessen davon. Und dann kommt die Zeit, so wie bei mir, wo ich dann halt auch so viel Urlaub gemacht habe, viel unterwegs war, wir immer auf Instagram gezeigt haben, dass wir 3 Monate Urlaub im Jahr machen und dann hieß es, ja und wie machst du das, dass du als Selbstständiger jetzt 3 Monate Urlaub machen kannst? Dann kam dieses, hä? Du bescheißt die ja. Genau.
Nein, das ist das Typische. Also am Anfang wird man ja nicht supported. Also ich habe mein erstes Unternehmen war ja ein Restaurant und ich weiß noch, zur Eröffnung Freunde, Family and Friends eingeladen und so weiter und so fort. Und alle haben sie gesagt, ja, und dann kommen wir und dann schauen wir vorbei. Und also ich meine, ich war nicht blöd, ich wusste es damals schon. Ich habe das oft genug von Kollegen mitbekommen, dass es so nicht ist. Und meine Familie und auch mein engster Freundeskreis war nicht mal meine Zielgruppe. Meine Zielgruppe war Fine Dining. Und ich wusste, dass meine Freunde mir den Laden nicht finanzieren. Und dann weiß ich noch, nach 6 Jahren habe ich mich dann verabschiedet aus der Gastronomie mit 3 Restaurants am Ende des Tages. Ja, Mai, jetzt haben wir es nicht einmal geschafft, bei dir vorbeizuschauen. Da dachte ich mir, Alter, wie kannst du sowas laut aussprechen? Das waren 6 Jahre und das ist krass. Und das ist das auch hier. am Anfang, du wirst überhaupt nicht supported. Im Gegenteil, mach dich nicht selbstständig, lass das. Also sie wollen nicht, dass du dich weiterentwickelst. Dann entwickelst du dich weiter, dann bekommst du in der Regel keinen Support. Du kannst das gleiche Produkt verkaufen, wie was auf Amazon verkauft wird. Es wird eher auf Amazon gekauft, anstatt dass du 20 Cent Gewinn machst. Weil wenn du 50 Cent mehr verlangst, dann bist du ja ein Abzocker. Du müsstest ja eigentlich alles verschenken, weil also wird woanders gekauft. Und dann, wenn du es irgendwann geschafft hast und dann irgendwann sagst, so yeah, jetzt hast du es, dann fängt es an. Ja, guck in die an, das Auto, guck dir das aus, guck dir jenes an, guck dir die Uhr an und wehe, du hast mal gescheitert, wehe, dir ist mal irgendwas schiefgegangen. Wir haben es dir doch gleich gesagt. Schau an, komm schön brav zurück in unsere Gruppe und muck nicht mehr auf, bleib schön da, wo du bist. Und das ist tatsächlich das, was ich in den letzten 20 Jahren immer wieder gesehen habe und es schockiert mich zutiefst. Und wie kann sich sowas Freunde nennen?
Ja, du hebst halt dann ab für die und lässt sie zurück und nimmst sie nicht mit. So, also
ich finde Freunde,
vom Gefühl
die erfolgreicher her. Sind als ich, finde ich klasse.
Ja, ich auch.
Die können die Rechnung bezahlen danach. Doch klasse.
Weißt ja,
du, wenn die erfolgreicher sind als ich, die haben dann vielleicht auch ganz andere Möglichkeiten. Yacht, Ferienhaus. Kann man doch alles, ist doch super, besser
geht's
doch
nicht.
Privatchat. Also, also für jemand, der jetzt gerade den Podcast hört und sich als neuer Freund mit Privatchat und keine
Markus
Ahnung,
und ich hätten noch Platz.
So, für einen Freund haben wir noch Platz und Zeit.
Wir teilen ihn uns, 50-50.
Ja.
Ja.
Sharing aber, is caring.
Ja, genau. Ja, aber cool. Du, Markus, wir haben uns überhaupt keine Gedanken gemacht. Also normalerweise machen ja Menschen das so, die planen so einen Podcast richtig voraus und überlegen sich dann, was ist der Inhalt und was pitcht man am Ende. Wir haben uns nicht mal überlegt, ob wir eigentlich was Gemeinsames haben in Zukunft, wo wir die Leute dann mit dem Podcast auch hin mitnehmen können. Also ich würde sagen, darüber müssen wir uns nochmal unterhalten.
Mensch, Manu, Business ist nicht alles. Man kann auch einfach nur einfach mal da sein. Man muss nicht immer nur verkaufen.
Das ist mal eine Steilvorlage jetzt.
Also einfach mal so im Flow, einfach mal ein nettes Gespräch haben. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere, der irgendwie mal wissen will, wer der andere ist, mal in den Shownotes nachgucken kann. Ich bin mir sicher, wenn ich auf deiner Webseite nachgucke, dass ich irgendwelches Informationsmaterial finde, was ich kaufen kann. Richtig?
Ja, ich glaube bei dir auch.
Also, da bin ich ganz entspannt.
Nee, ich wollte nur sagen, dass das bei uns genauso Freestyle ist, dass wir uns da überhaupt nicht mal Gedanken drüber gemacht haben, ob wir mal was gemeinsam machen.
Ah, ich bin aber auch kein guter Kollege, was gemeinsames bei Arbeiten angeht. Kennst du mein Sprichwort, wie mein Schreibtisch, aus welchem Material mein Schreibtisch ist?
Nee.
Mein Schreibtisch ist aus Teflon. Alles, was du auf meinen Schreibtisch legst, wusch, ist bei wem anders. Deswegen habe ich gar keinen Schreibtisch.
Den kannte ich noch nicht, ne?
Ja, tatsächlich. Ich habe eine Angewohnheit in meinem Leben, egal was ich in die Hand nehme, die ersten Gedanken, den ich habe, ist, wer kann das machen, anstatt ich?
Ja, wem kann ich es geben?
Ja, und das habe ich früher schon gemacht. Mein Schreibtisch damals auch als Angestellter war immer der aufgeräumteste. Und da hat auch niemand was hingelegt, weil du kennst das ja auch. Also, hat man mir mal gesagt, Markus, wenn du in einem Büro bist und du musst jemandem eine Aufgabe übergeben, dann legst du das eher auf einen Stapel, wo schon ein Stapel ist, anstatt dass du es auf einen Schreibtisch legst, wo nichts liegt. Und ja, ich schwöre dir, auf meinem Schreibtisch lag nichts außer ein Ladekabel für den Laptop. Alles andere, selbst Locker, Tacker, alles waren in Schubläden. Es lag nichts auf dem Schreibtisch, weil ich das selbst hasse. Auch hier bei mir, es ist nichts auf dem Schreibtisch.
Gut, das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, oder? Bei mir ist nichts am Schreibtisch, ja? Das passt zu den Unternehmer-Rules. Du, ich würde sagen, wir beenden die Folge, oder? Und ja, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Es wird wieder eine Folge geben. Wir wissen noch nicht worüber, aber ihr werdet es in der nächsten, oder du wirst es in der nächsten Folge auf jeden Fall rausfinden.
Auf jeden Fall. Und vergiss nicht, den Podcast auf jeden Fall zu abonnieren, zu liken, 5 Sterne da zu lassen. Support ist kein Mord. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Mensch Manu.
Und Teil nicht vergessen. Weg damit.